Wir fahren fort mit unserer Königsbetrachtung. Zweite Buch der Könige, Kapitel 17. Wir hatten vorneweg gelesen, zwei Kapitel vorher, von Pekach. Das war schon eine sehr schwierige Zeit. Politisch ging es wild auf und ab. Und nicht mehr die Syrer, sondern die Assyrer sind auf der Bühne der Weltgeschichte aufgestanden. Man kann ein bisschen vergleichen, wie vielleicht heute mit der Türkei. Die hat seit 1918, also seit dem Ende des Ersten Weltkriegs, auf der Weltbühne kaum noch eine Rolle gespielt. Im Osten ist das russische, also sowjetische Reich groß geworden für 70 Jahre. Im Westen hat der Balkan neues Nationalbewusstsein gekriegt. Die Völker Bulgarien und Rumänien und Griechenland, die lange unter osmanischer Herrschaft waren, sich hunderte Jahre erst selbstständig und heute gemeinsam in der Europäischen Union entwickelt. Syrien war beschäftigt, seit 50 Jahren gegen Israel zu kämpfen. Und die Türkei hatte da in der Ehe weniger zu tun. Zu sagen. Jetzt in den letzten 10 Jahren merken wir, dass ein Land aufsteht, was wieder nach Macht greift. Und wir müssen wissen, es gibt solche Zeiten in der Weltgeschichte, da geht es aufwärts und abwärts immer wieder. Und auf dem Gebiet der heutigen Türkei gab es schon mal ein großes Reich, nämlich das der Assyrer. Und das war, also das lesen wir hier im zweiten Buch der König 17. Pekach war einigermaßen erfolgreich gewesen und hatte gegen die jahrzehntelangen Übergriffe der Syrer endlich einen Stopp gesetzt. Und ich denke, die Leute haben damals gedacht, boah, endlich haben wir mal Ruhe, endlich tritt wieder Frieden ein. Fakt ist, dass nach Pekach nochmal ungefähr 10 Jahre lang verschiedene Machthaber eine Rolle gespielt haben in Israel. Von denen berichtet die Bibel gar nichts. Erst von dem letzten israelischen König. Damit wir uns zeitlich orientieren können, es war ungefähr die Zeit Jesajas und des Propheten Micha. Und in Juda haben der König Ahas und dann sein Sohn Hiskia geherrscht. Und in dieser Zeit kommt Hosea als der letzte König von Israel an die Macht. Und wir lesen von ihm nicht sehr, sehr viel. Im 12. Jahre des Ahas, des Königs von Juda, wurde Hosea der Sohn Elas in Samaria König über Israel und er regierte 9 Jahre. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, aber nicht wie die Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Gegen ihn zog Salmanasar, der König von Assur, herauf und Hosea wurde sein Knecht und entrichtete ihm Tribut. Aber der König von Assyrien entdeckte eine Verschwörung bei Hosea, denn dieser hatte Boten an So, den Pharao von Ägypten, gesandt und hatte dem König von Assyrien keinen Tribut mehr hinaufgebracht, wie bisher Jahr für Jahr. Da verhaftete ihn der König von Assyrien und warf ihn gefesselt ins Gefängnis. Dann zog der König von Assyrien durch das ganze Land und zog herauf nach Samaria und belagerte es 3 Jahre lang. Im 9. Jahr Hoscheas nahm der König von Assyrien Samaria ein und führte Israel gefangen fort nach Assur und ließ sie wohnen in Halach und an Habor, dem Strom von Gosan und in den Städten Medien. Medien, das sind die westlichen Provinzen des heutigen Afghanistan. Wenn wir der Reihe nachgehen. Das Erste, dieser Mann hatte einen interessanten Namen. Es wird nicht gesagt, wie er an die Macht gekommen ist, ob man damals den ersten Versuch von Demokratie gewagt hat und das Volk ihn gewählt hat. Zumindest hat er nicht, wie manche vor ihm, seinen Vorgänger gestürzt und ermordet. Er hieß Hosea, das ist dasselbe Wort wie Josua oder Jeshua, Jesus, bedeutet Gott rettet. Sein Vater war Ela, der trägt auch den Namen Gottes in seinem Namen. Könnte man wörtlich übersetzen mit Gott liebt oder Gott hilft. Wir Dann könnte man sagen, solcher schöner Name und trotzdem so ein schlechtes Leben. Das zeigt mir nochmal, dass die Namensgebung von Eltern, auch wenn sie noch so viel Mühe geben, nicht unbedingt das Leben der Kinder zum Guten beeinflussen. Zum Bösen wahrscheinlich eher. Ja, nochmal das Beispiel, wenn jemand sein Kind Adolf nimmt, dann gibt man ihm schon hier in Deutschland also eine schwere Last mit, weil ich das natürlich sofort mit Hitler verknüpfe. Wenn aber jemand sein Kind Franziskus nimmt, hat er immer noch keine Garantie, dass der später mal Papst wird. Das zeigt, dass der Einfluss der Eltern auf das Leben der Kinder Grenzen hat. Ich wage zu vermuten, dass dieser Mann, dieser König, einen gläubigen Vater hatte, einen, der nicht so sehr viel in der Zeit, der versucht hat, seinen Sohn in die richtige Richtung zu bringen. Und eine Sache ist immerhin auch aus Gottes Sicht, er tat zwar Blödes, aber nicht so schlimm, wie die anderen wollten. Wie passiert sowas?
Blödes zu tun oder was? Ich ganz so schön.
Also, wenn Eltern ihre Kinder gut erziehen und auch das Beste für sie haben, wie kann das dann passieren, dass sie trotzdem einen schlechten Weg gehen?
Ich würde eher denken, das ist eine Art Anpassung oder eine Ideologie, die davor geherrscht hat, so wie wir das in DDR-Zeiten hatten. Viele gute Leute sind doch auf der ungute Bahn abgedriftet. Muss man nicht ganz schlechte gewesen sein, aber nicht mehr zu Jesus hin oder zu christliche Kinder hin oder so.
Ich denke, das stimmt. Ich denke, diesen Aspekt müssen wir alle ernst nehmen. Wenn jemand einen Umgang hat nur mit gottlosen Menschen, dann ist es praktisch unmöglich, davon nicht irgendwie mit beeinflusst zu werden. Und die Bibel gibt viele Beispiele, wie Menschen zum Bösen mit hingezogen. Wenn wir an den Neffen von Abraham denken, der berühmte Lot, der beinahe in Sodom und Gomorra sein Leben verloren hat. Der war mit seinem gläubigen Onkel mehr als ein halbes Leben unterwegs, bis sich ihre Mitarbeiter da streiten kriegen, weil das Geschäft sich gegenseitig gestört hat. Dann sagt der Onkel, wir sollten nicht streiten miteinander. Besser, wir gehen uns ein Stück aus dem Weg. Ich lasse dir auch die Wahl, du kannst dir das Beste auswählen, was du möchtest. Und der Junge, naja, so jung war er gar nicht mehr. Der Ältere läuft, aber viel jünger als sein Onkel, ist ein bisschen frech und sagt, das ist jetzt die Chance, jetzt kann ich mir das Beste nehmen. Ich suche mir das bewässerte Land, da brauchen meine Hirten nicht mehr, die Tiere so weit über die Hügel zu treiben,
was haben
sie die Luft gefressen. Und nimmt sich die Jordanebene und wohnt selber in der damaligen Großstadt Sodom. Lass den Onkel doch weiter über die Berge stiefeln. Und dort passiert erstens, dass diese Stadt überfallen wird und er wird mit den ganzen Bewohnern gefangen genommen und der Onkel muss eine Befreiungsaktion starten. Das wäre eigentlich eine gute Gelegenheit gewesen, sich nochmal an den Glauben dieses Onkels selber zu orientieren. Denn der König, oder heute würde man sagen Bürgermeister von Sodom, hat Abraham belohnen wollen für seinen Rettungseinsatz. Und er sagt von dir nämlich gar nichts. Er sagt das respektvoll, aber es wird deutlich, er will mit diesem gottlosen Treiben nichts zu tun haben. Er will noch nicht mal eine Belohnung für Gott entgegen. Aber Lot hat diese Hemmung nicht. Er geht wieder zurück in die Stadt, um sein Geschäft zu tun. Das verdirbt seine ganze Familie. Wir können viele solche Beispiele in der Bibel finden. Der Umgang prägt die Menschen. Fast alle passen sich an ihr Umfeld an. Und deswegen müssen wir als Gläubige uns ganz klar entscheiden, ob wir auch mit der Masse mitlaufen wollen. Und wenn das der Fall ist, dann werden wir irgendwann von dem gottlosen Treiben infiziert werden. Und wenn wir vielleicht nur uns klar halten, dann unsere Kinder. Und deswegen ist das Neue Testament voll solcher Mahnungen, werdet nicht gleichförmig dieser Welt. Oder dass ihr scheinen sollt wie Lichter mitten in der Welt. Und dass ihr gerade seid mitten in einem verdrehten, in einer verdrehten Generation. Und bei diesem Mann muss man leider feststellen, obwohl er es eigentlich nicht wollte, ist er mit dem im Bösen gefangen. Und was ist die Ursache? Jetzt, wir haben ja nur diese paar wenigen Informationen, die wir haben. Ich finde aber, dass sie uns genau zeigen, wo seine Abweichen gibt.
Ich denke, als er die sich untergebracht unter diesem König von der Schule.
Nee. Das glaube ich nicht, weil das ist einfach ein beginnendes Weltreich. Salmanassar ist ja relativ bekannt, das haben wir sogar im Geschichtsunterricht, also ich zumindest. Das ist nämlich die Keilschrifttafel, die kommen aus dieser Zeit. Hatten wir wenigstens mal eine Stunde. Ja?
Also ich denke, er will eine Allianz mit Ägypten eingehen. Oder seine Gunst wenigstens Ägypten, den König von so zeigen.
Damit hat es zu tun.
Also erstmal mit dem Gunst.
Also, diese paar Informationen, die wir über diesen König zeigen, uns folgendes. Erstens, er wird von einem Stärkeren gelobt. Das ist noch keine Schuld. So was passiert. Es gibt einfach Situationen im Leben, da sind welche, die mehr Macht haben, die greifen in unser Leben ein. Dann gibt es eine Verordnung. Er muss Abgaben leisten an diesen fremden König. Das ist das Tribut, Tributzahlen. Und diese Pflichtabgabe ist eigentlich weiter nichts als, ja, wie soll ich sagen, wie nach Mitgliedsbeitrag, wo man sehen kann, ob jemand wirklich noch dabei ist. Und dann kommt das Abweichen jedes Mal. Und das zeigt was über sein Herz. Abweichen von einem guten Weg. Und zwar aus folgendem Grund kann man das daran sehen. Hosea sucht in dieser kritischen Phase nicht Gott. Er braucht eigentlich nur seinen eigenen Namen ernst zu nehmen und sagen, wenn Gott rettet oder weil Gott rettet, lass uns einen Fasten ausrufen im ganzen Land und umkehren, aufhören mit dem ganzen Scheiß, den wir seit Generationen machen. Es wird nämlich nachher aufgezählt, was alles sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte eingeschlichen hat. Wahrsagerei, Götzendienst und lauter solche Dinge, die Gott ganz klar verboten hat. Da war eine gute Gelegenheit zu sagen, oh Gott, jetzt ist unser ganzes Leben gefährdet. Hilf uns, dass wir endlich eine neue Richtung haben. Da wäre eine Chance gewesen, weil im anderen Königreich, Juda, hat genau das nämlich der König Hiskia gemacht. Da war derselbe assyrische König genauso vor Jerusalem wie hier vor Samaria. Dort ist der König und die Priester in den Tempel gegangen und haben den Befehl, die Stadt zu räumen und zu übergeben, vor Gott hingelegt. Und Gott hat ihn einmal durch eine Seuche in diesem Belagerungsheer diesen Umfassungsring gesprengt. Diese militärische Umklammerung zerstört. Und die Assyrer mussten unverrichteter Dinge gedacht. Und haben das nie erobert. Die haben nicht geschafft, Jerusalem zu besiegen und mussten wieder weg. Das heißt, nur 120 Kilometer entfernt haben sich andere Israeliten ganz anders verhalten und Gott hat sie gerettet. Und dieser Mann schickt stattdessen nach Ägypten in die andere Richtung und sagt, hilf mir doch mal. Du weißt doch, wir sind so unter Druck von den Assyrern. Aber bevor der überhaupt sich bewegen kann, wird diese Sache entdeckt. Und dann wird Hosea verhaftet und verbringt die letzten 3 Jahre seiner Regierung im Gefängnis. Bei dieser Verschwörung, oder mit dieser Verschwörung gegen Assyrien, zeigt der König seinen Abstand zu Gott. Und das ist unsere Frage. Wie reagieren wir, wenn wir unter Druck sind? Suchen wir Gott oder versuchen wir uns selber zu helfen? Es gibt im Deutschen merkwürdige Sprichworte. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist falsch. Aber viele Leute glauben das. Wir haben Verantwortung für unser Leben. aber nicht unabhängig von Gott. In der Abhängigkeit von ihm gibt es Möglichkeiten zur Umkehr. Das hat dieser Mann versäumt. Und ab Vers 7 wird erklärt, warum das passiert. 3 Jahre gefangen, danach wird das gesamte Land Israel unterworfen. Und dann wird der König in die Verbannung genommen, wie sein ganzes Volk. Und ab Vers 7 wird erklärt, warum das passiert. Und es geschah, weil die Söhne Israels gesündigt hatten gegen den Herrn, ihren Gott, dass sie aus, der sie aus dem Land Ägypten hat heraufkommen lassen, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten, und weil sie andere Götter fürchteten und in den Ordnungen der Heiden lebten, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hatte, und in den Ordnungen der Könige von Israel, die diese eingeführt hatten. Und die Söhne Israel ersannen gegen den Herrn ihren Gott Dinge, die nicht recht waren, und sie bauten sich Höhen in allen ihren Städten vom Wachturm bis zur befestigten Stadt. Und sie errichteten sich Gedenksteine und Ascheram auf jedem hohen Hügel und unter jedem grünen Baum, und sie brachten dort auf allen Höhen Rauchopfer dar, wie die Heiden, die der Herr vor ihnen gefangen weggeführt hatte. Und sie taten böse Dinge, um den Herrn seinen Zorn zu reizen, und dienten den Götzen, von denen der Herr ihnen gesagt hatte, so etwas sollt ihr nicht tun. Und der Herr hatte Israel und Juda durch alle Propheten und jeden Seher gewarnt und hatte gesagt, kehrt um von euren bösen Wegen und bewahrt meine Gebote, meine Ordnung, dem ganzen Gesetz gemäß, das ich euren Vätern geboten und das ich euch durch meine Knechte, die Propheten, gesandt habe. Aber sie hörten nicht, sondern verhärteten ihren Nacken, gleich dem Nacken ihrer Väter, die dem Herrn, ihren Gott, nicht geglaubt hatten. Und sie verwarfen seine Ordnungen und seinen Bund, den er mit ihren Fehlern geschlossen hat, seine Warnungen, mit denen er sie gewarnt hatte, und liefen den Nutzlosigkeit hinterher und wurden so selber nutzlos. Und liefen den Völkern nach, die rings um sie her waren, von denen der Herr ihnen geboten hatte, nicht mit sie zu tun. Und sie verließen alle Gebote des Herrn ihres Gottes und machten sich ein Gussbild, 2 Kälber, machten eine Aschera und warfen sich vor dem ganzen Herrn des Himmels und dienten den Baal. Ließen ihre Söhne und ihre Töchter durchs Feuer gehen, die Bewahrer ein Zauberer und verkauften sich zu tun, was böse war in den Augen des Herrn, um ihn zum Zorn zu reizen. Und so geht das Elend weiter bis zum Vers 23. 2 Dinge möchte ich dazu sagen. Erstens, es lohnt sich einmal in diesem langen Abschnitt, sich die Tätigkeitswörter, die Verben anzuschauen. Das ist ganz wichtig. Das ist also keine einzelne Sünde. Manche Leute sind selber ganz untröstlich, wenn sie irgendwie in eine schlimme Sünde gefangen sind. Aber davon kann man umkehren. Das, was wir hier lesen, ist eine über Generationen festgesetzte Verhärtung von Gott weg. Und da kommt irgendwann der Punkt, wo man nicht mehr. Deswegen, von Gott heißt es, er sagt selber, dass er früh sich aufgemacht hat, sie zu suchen. Dort hinten sitzt jemand, mein Namensvetter, der macht manchmal einen Fehler, wie wir alle. Aber es gibt eine Sache, die zeichnet ihn aus. Ich habe, seit wir uns kennengelernt haben, noch nie erlebt, dass er nicht hinterher ankommt und sagt, du, das tut mir leid, das habe ich nicht so gemeint. Wirklich, das ist eine ganz außergewöhnlich gesegnete Haltung. Wir alle machen Fehler, aber für die meisten ist es eine ganz große Hürde, das einzugestehen. Wenn jemand so umkehrt von seinen Fehlern, dann kann er 1000%ig sicher sein, dass Gott es auch wegnimmt. Und das ist ein Leben des Segens. Das hat bei dem ganzen Volk Israel gefehlt. Immer weiter im Schlechten, immer weiter und niemals was gibt. Und eine zweite Sache. Dieser lange Text, den ich gar nicht alles vorgelesen habe, etwas, das begegnet uns heute, nur noch beim Gericht. Und dort heißt das Urteilsbegründung. Wer mal beim Gericht war und vielleicht und nicht freigesprochen wurde, sondern ein Urteil gekriegt hat, der hat dort erlebt, dass das Urteil begründet wird. Der Richter kann nicht sagen, ach, der hat ein blödes Gesicht oder schlampige Klamotten, den lassen wir einfach mal ja, ein paar Tage im Gefängnis. Ihr muss, wenn ihr im Urteil fällt, das genau begründen, warum das. Habt ihr das eben gesehen? Das Volk Israel ist von Gott einfach endgültig verworfen hat. Und er macht das nicht so nebenbei. So ein ganz ausführlich wird begründet, warum das. Und dass er alles versucht hat, sie auf einen anderen Weg zu bringen. Und es hat nicht funktioniert. Ich wünsche sehr, über niemand von uns jemals so ein Vorteil gesprochen werden. Weil für uns die Chance noch viel einfacher ist als damals für die Israeliten. Unser Ausweg steht seit 2000 Jahren da. Es ist die große Einladung des Vater Gottes, der sagt, mein Herz, mein Haus, meine Tür steht dir bei mir. Ich freue mich, wenn du zu mir umkehrst. Was wir tun und auf diesem Weg laufen.